Ich habe ganz am Anfang, im Januar, versprochen, dass Stürme werden kommen. Und die sind, man sieht es schon langsam am Horizont, ich will es mal so sagen, dass Stürme kommen. Und in dieser Predigt ist es ja darum gegangen, dass Jesus in dem Schiff geschlafen hat während dem Sturm. Und ich habe euch gesagt, wir sind in Christus geborgen. Dein Platz ist in Jesus Christus. Oder? Und so dürfen wir zu Gott kommen, immer wieder. Ob es zu Christus ist oder zum Vater. Und ja, das dürfen wir ihm einfach im Gebet die Sachen bringen. Aber nämlich haben wir ein bisschen, wie soll ich sagen, Bedenken, wie wir uns ihm sollen auch nähern. Bin ich gut genug? Lang ich? Und so Sachen sind vielleicht Fragen da, wenn man zu Gott kommt. Darf ich so, wie ich bin, zu Gott kommen? Und das ist ein bisschen das Thema für heute, oder? Ich glaube nicht immer an das, was ich bete. Wie kann ich auch ändern, dass ich das vielleicht mehr glaube, was ich bete? Und wie viel Glauben ist nötig oder wie viel Vertrauen ist nötig, dass Gott mir hilft? Das ist das Thema für heute Morgen.
Heute, der vierte Sonntag. Heute das Bild von einer Wand. Einfach eine Felswand. Und sie ist unheimlich hoch und tief. Das ist dann, wenn du den Eindruck hast, wow, jetzt sollte ich auch noch glauben, wenn ich bete. Das sagen sie ja amigs und habe ich schon mal gehört. Das Problem ist, wie viel Glauben, wie tief. Mein Glaube ist rum ein Mausenhäufchen und da steht von Bergen versetzendem Glauben. Und das Thema geht es heute. Wie kann ich als ganz normaler Mensch, als ganz durchschnittliche Person, so glauben, dass es am Schluss irgendwie auch noch passt, dass es aufgeht?
Ja, nämlich haben wir wie so eine Wand da und fragen uns, ist mein Glaube gross genug, um diese Wand, das Hindernis, zu überwinden? Oder? Und jetzt schauen wir mal ein Video anschauen. Am Anfang ist es ein bisschen dunkel, weil der findet in einem Gefängnis statt eigentlich. Und er zeigt ein bisschen die Glaubenshelden auf. Also die Glaubenshelden, wo so geredet wird davon im Hebräer 11.
Glaube ist, feststehen in dem, was man sich erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Durch Glauben haben die Alten ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Aufgrund des Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, da Gott es bei seinen Opfergaben bezeugte. Und durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er tot ist. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, gewiss ihren Lohn geben wird. Gut. Aufgrund des Glaubens wurde Noah das offenbart, was noch nicht sichtbar war. Und er baute in frommem Gehorsam eine Arche zur Rettung seiner Familie. Durch seinen Glauben sprach er der Welt das Urteil und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab. Zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Voll Glauben sind diese alle gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Nur von fern haben sie es geschaut und haben es gegrüßt und haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Mit diesen Worten geben sie zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht. Er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat für sie eine Stadt vorbereitet. Aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, als er auf die Probe gestellt wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißung empfangen hatte. Und zu dem gesagt worden war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. Aufgrund des Glaubens wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und weil sie sich vor dem Befehl des Königs nicht fürchteten. Aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, Sohn einer Tochter des Pharao genannt zu werden. Lieber wollte er sich zusammen mit dem Volk Gottes misshandeln lassen, als flüchtigen Genuss von der Sünde zu haben. Er hielt die Schmach des Messias für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er dachte an den künftigen Lohn. Aufgrund des Glaubens geschah es, dass die Mauern von Jericho einstürzten, nachdem man 7 Tage um sie herumgezogen war. Und was soll ich noch aufzählen? Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückerhalten. Einige nahmen die Freilassung nicht an und ließen sich foltern, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet. Ja, sogar Ketten und Kerker. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens besonders anerkannt wurden, haben das Verheißene nicht erlangt. Weil Gott erst für uns etwas Besseres vorgesehen hatte. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden.
Was mich schon ganz am Anfang fasziniert hat, als ich die Bibel gelesen habe, da hatte ich so einen Elberfeder mit den Parallelstellen drin und dann habe ich irgendetwas aufgeschlagen, zum Beispiel im Neuen Testament, und dann heisst es, wie der zum Beispiel Hagge ja schon gesagt hat, dann habe ich dort nachgeschlagen und die hat etwas anderes gesagt. Es hat mich immer fasziniert, dass im Neuen Testament Sachen gesagt werden und dann lese ich im Alten nach und irgendwie tönt es ganz anders, wenn man das nur nachlässt. Das hat mich irgendwie fasziniert und das ist da auch ein bisschen so. Ich meine, wenn wir jetzt die Leute, die Glaubenshelden anschauen, das sind ein paar, die im Hebräer 11 aufgeschrieben werden, zum Beispiel der Noah, der hat 100 Jahre lang geschafft und betet und eigentlich die Menschheit so übergerettet durch die Not, durch das Wasser. Und dann kurz darauf ist er schon besoffen, irgendwie nackt im Garten rumgelegen und so. Und da sieht man wieder ein bisschen das Menschliche, oder? Wo eigentlich an uns allen haftet. Der Abraham, Er ist der Vater vom Glauben, oder? Und wir wissen, wie er diskutiert. Ja, aber gut, wenn jetzt noch 50 vielleicht da sind, wirst du es dann nicht verschonen? Oder vielleicht 40 oder 30? Also da sieht man, wie er sich so ein bisschen an Glauben antastet. Er fängt mal vorsichtig an und wird immer ein bisschen mutiger im Glauben. Und das kennen wir doch, das sind wir, da spüre ich mich auch drin. So das Antasten vielleicht im Glauben, wie viel ist Gott wirklich so gut, lässt er mehr zu, wie sie vielleicht denkt, 50. Zara, auf die gehen wir nachher noch ein bisschen ein. Der Jakob ist auch so ein Held, oder? Ein Glaubensheld. Aber wir wissen auch, was das für ein Mensch war. Hat seinen Brüder ausgebotet, oder? Hat mit Gott gekämpft, weil er seinen eigenen Willen hat durchdrücken wollte. Und am Schluss, wo Gott ihn, ich sage jetzt mal, ein Bein gebrochen hat oder so, hat er gesagt, egal wie es mir jetzt geht, wie schlecht es geht, den Umständen entsprechend, ob ich jetzt krank bin oder verletzt oder wie auch immer, ich bleibe einfach bei dir hängen. Ich lasse nicht los, außer du segnest mich. Oder? Dann haben wir den Mose. Mose ist auch so einer. Hat so viele Sachen falsch gemacht, hat andere umgebracht. Wenn man die Geschichte so anschaut, dann hat er nicht immer glänzt. Oder? Und da wird er als Glaubensheld uns gezeigt. Wo Gott sagt, das ist jetzt eben einer, der geglaubt hat. Aber wenn man die Geschichte schaut von Mose, da siehst du auch viel Unglauben, viel Menschliches, viel Eigenes. Oder? Dann Rahab, das war eine Dirne. Eine Dirne. Das ist auch nicht wirklich ein vorbildliches, christliches Leben, würde man sagen, das die hatte, oder? Und trotzdem hat sie zu Gott gehalten. Trotz all ihrer Fehler, Sünden, die sie hatte, hat sie dort schon zu Gott gehalten. Sie hat gewusst, dass der Gott grösser ist als ihren Gott, den sie hat, und sie möchte doch zu dem halten. Der Gideon ist auch so ein Held. Wer kennt den Gideon? Ja, was hat er angestellt?
Der hat sich versteckt.
Der hat sich versteckt, oder? Also er hat eigentlich Korn dröschen und ja, ich habe mal bei Bauer gelernt, Korn dröschen aus dem Prinzip dort, wo es warm ist, wo es ansonnet, wo es luftet, oder, damit die Spreu dann weggehen, wenn du dröschst. Er war irgendwo im Weinkeller unten, am Feuchten, am Kalten und hat dort sein Säufchen Korn dröschen, weil er Angst hatte, dass es gestohlen wird. Dann ist ihm ein Engel oder Gott selber begegnet und hat gesagt, er sei ein Held, oder? Er sei ein Held. Und der Zuspruch hat eigentlich aus dem gemacht, aus dem Gideon, einen Held gemacht. Aber da sehen wir das Menschliche, er versteckt sich und nachher heißt es, er sei ein Glaubensheld. Der Simson, wer kennt den Simson? Ja, was hat er angestellt? Was ist das für ein Mensch gewesen? Ein äußerst fleischlicher Mensch, oder? Er ist zwar im Segen von Gott unterwegs gewesen, er hat Kraft Gottes gehabt, er ist wie soll ich sagen, ein Richter eigentlich war sogar. Und sobald er irgendwie einen Rock gesehen hat, ist er gerade dem hinterhergelaufen. Ausgesprochen menschlich, oder? Ein Glaubensheld. Ein Glaubensheld. Der David, ja, den kennen wir auch. Kennen wir sein Leben auch, was er alles angestellt hat, wie er versagt hat, wie er wieder zurück zu Gott ist, wie er sich immer wieder bei Gott gehebt hat und gesagt, gib mir ein neues Herz, ich schaffe es ja nicht selber. Ich brauche eine Veränderung von innen her, ich kann das nicht. So ist er vor Gott gestanden und gesagt, ich kann es nicht, du musst mir helfen. Ein Glaubensheld. Das sind die Helden, oder? Die Glaubenshelden. Und wenn man das nur so hört aus dem Hebräer, dann denkt man, ja, das sind eben die Helden. Für die sind die Mauern nichts gewesen. Die Mauern, wo man das Gefühl hat, sie stehen zwischen uns und Gott. Aber die haben alle auch mit diesen Mauern gekämpft. Die haben gekämpft gegen das und haben probiert, irgendwie eben das Mausehäufchen Glauben, das man gehört hat, zu finden. Das ist Sarah, da steht, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hat. Das heisst, sie hat eigentlich nicht auf die Umstände geschaut. Sie hat nicht auf ihren erstorbenen Lieb, ich sage es mal so, geschaut, wie es dort heisst. Sie hat nicht gesagt, ja, ich bin schon 90 oder so, da kannst du nichts mehr machen, oder Hunderte. Nein, sie hat gesagt, Also wenn Gott da gesagt hat, wenn Gott da sagt, dann halte ich an ihm fest. Trotz diesen Umständen, trotz dieser Mauer von ihrem Alter, wo unüberwindbar war für sie, um noch Nachkommen zu empfangen. Sie hat auf das geschaut, was Gott gesagt hat. Sie hat sich nicht an ihrem eigenen, wie soll ich sagen, eigenen Glauben sozusagen so festgehalten, sondern sie hat sich am Wort festgehalten und gesagt, aber Gott hat das ja gesagt. Das ist jetzt das, was da steht. Aber wenn man dann Geschichte anschaut, dann sieht es nicht immer so rosig aus. Dann hat sie gelacht und gesagt, ja, das kann gar nicht sein, oder? Ein Glaubensheld. Gott sagt, es wird so sein und sie lachen Gott aus und sagt, das ist gar nicht möglich. Ein Glaubensheld, oder? Ein Glaubensheld. Auch der Abraham hat gelacht. Auch der hat gesagt, das kann ja gar nicht sein, oder? Wie sollte ich mit 100 Jahren noch einen Sohn zeugen? Auch er hat gelacht. Er hat vielleicht nicht so laut rausgelacht wie Sarah, aber innerlich hat er gedacht, also Gott, was du da sagst, das kann ich nicht sehen. Aber trotzdem hat er an dem festgehalten. Irgendwie hat er gedacht, ich sehe es zwar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber irgendwie hat er doch auf Gott vertraut. Ein Glaubensheld. Trotz dieser Mauer, die da gestanden ist, hat er gesagt, und ich halte doch an dem fest, was Gott gesagt hat. Obwohl alle Umstände dagegen sprechen, ich halte an dem fest, was Gott gesagt hat. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die von Gott gilt, welche kommt aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir haben ja alle mal angefangen zu glauben. Irgendwo haben wir mal schon an Gott geglaubt. Darum dürfen wir ein Kind sein von Gott. Darum sind wir gerecht worden durch den Glauben. Aber wie hat denn der Glauben ausgesehen? Ich kenne Leute, die sagen, haben gesagt, wo sie geglaubt haben, die haben gesagt, also wenn es dich wirklich gibt, ich glaube zwar eigentlich nicht, dass es dich gibt, aber wenn es dich gleich gibt, dann mach etwas in meinem Leben. Und das ist nicht ein riesengroßer Glaube. Das ist so ein Senfkorn-Glaube, wenn überhaupt. Aber Gott hat das Gebet ernst genommen. Und ein paar Jahre später kann die Person sagen, es ist gar kein Thema mehr, ob es Gott gibt oder nicht. Logisch ist Gott da. Er hat sich in meinem Leben als gross erwiesen. Das ist eben der Glaube, der zu einem noch grösseren Glauben führt. Das Kleine, wo die Person gesagt hat, also wenn es dich wirklich geben sollte, dann mach etwas. Und Gott hat den Musikhaufen, wie er erzählt hat, von Glauben ergriffen und einen neuen Mensch daraus gemacht. Es ist etwas völlig Neues entstanden. Etwas völlig Neues. Aus so einem munzigen Glauben ist so ein ich sage jetzt mal, wie der Baum entstanden, der Senfkornbaum, ein riesiger Glaube hat es gegeben. In der Bibel steht noch mit, habt Gottes Glauben in euch. Meistens wird das so übersetzt, dann heisst es, habt Glauben an Gott. Aber eigentlich von der Bedeutung heisst es, habt Gottes Glauben in euch. Es ist nicht einmal unser eigener Glaube, sondern es ist genau das, was der David ja darum gebetet hat. Schenk mir ein neues Herz, einen neuen Glauben. Und Gott hat gesagt, ich werde das in euch ausgiessen. Der Glaube, den wir davon zehren. Dass wir zum Beispiel heute wissen, dass die Welt entstanden ist, das Wort Gottes. Das ist nicht mein Glaube. Das ist Gottes Glaube in mir, wo das in mir hinein bezeugt. Das ist nicht einmal mein eigener Glaube. Das hat Gott mir geschenkt. Das habe ich nicht erarbeitet. Oder? Und wenn ich auch immer wieder sage, zum Beispiel, ich sage gesegnet, oder wunderbar, oder Gott ist gut. Das hat einen Grund. Es steht nämlich drin, dass der Glaube entsteht durch das immer wieder Hören vom Wort von Jesus. Es steht zwar Wort Gottes, wird übersetzt, aber eigentlich heisst Wort Christus. Von dem, was Jesus gesagt hat. Und wir hören das immer, immer wieder und so entsteht Glaube. Durch das immer wieder Hören von den geistlichen Wahrheiten. Dass zum Beispiel Jesus dich gerettet hat. Dass du genügst. Das, was dir wohlgefallen hat an dir. Das sind alles die Sachen, die ich eigentlich immer wieder wiederhole. Und das bewirkt ihnen Glauben. Du merkst das vielleicht gar nicht. Aber es entsteht etwas in dir. Es entsteht etwas. Weil es heisst zwar, gut, das käme ich nicht leer zurück. Also der Gerechte, das bist du und du lebst aus dem Glauben, den Gott dir geschenkt hat, aufgrund von dem kleinen bisschen Glauben, wo du irgendwann mal gesagt hast, soll es dich wirklich geben? Das ist zum Beispiel wie wenn ich, wie soll ich sagen, ich habe jetzt ein Auto und wenn ich den Zündschlüssel drehe, dann, das ist die Initialzündung, meine eigene Kraft, meine kleine Kraft, und ich kann es so machen, macht, dass nachher x PS in meinem Auto anfangen zu laufen und machen und tun, die mich überall hinbringen. Das ist nicht mehr meine Kraft. Das ist nicht mehr mein Glaube. Das Einzige, was ich geglaubt habe, ist, dass ich an den Zündschlüssel drehe. Oder? Also, ich bin nicht mit meiner eigenen Kraft zum Beispiel auf Italien in die Ferien gegangen, das letzte Mal. Nein, nein, das war die Kraft von dem Motor. Aber mein Glaube hat es gebraucht, um den Zündschlüssel zu drehen. Oder darum sagt er, mit Gott werde ich Mauern übergumpen können. Das ist nicht die eigene Kraft, nicht der eigene Glaube, der macht, dass du eine Mauer übergumpen kannst. Das ist Gott, der das in dir macht. Gott macht das. Dann sagt er, dem Glaubenden ist alles möglich. Also das ist absolut. Das hat Jesus gesagt. Also es ist nicht meine Idee, euch das zu zeigen, dass dem Glaubenden alles möglich ist. Nachher steht da, sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da sehen wir wieder, die Person hat schon einen gewissen Teil an Glauben, ist bereits vorhanden. Aber dann gibt es noch einen grossen Bereich im Leben, wo noch kein Glaube vorhanden ist. Aber ein bisschen Glauben ist schon da. Ein bisschen Glauben ist da. Oder? Und mit dem bisschen Glauben tut er wie so den Motor starten und sagt, ich glaube ja, dass du mich gern hast. Und dann hat es noch einen riesen Bereich, wo ich noch nicht glauben kann. Und dort drin hilfst du mir jetzt. Hilf mir in dem riesen Bereich, wo ich für dich nicht glauben kann, dass ich wirklich geschützt bin, wie es im Psalm 91 steht, wo wir schon ein bisschen etwas gehört haben. Dass 1000 an meiner Seite und 10'000 an meiner Rechten werden fallen, aber mich wird es nicht treffen. Hilf mir, dass ich das glauben kann. Führ du mich dort drin. Lass du meinen Glauben wachsen. Oder? Und wir glauben ja nur ein bisschen. Aber das bisschen Glauben, das du und ich haben, das nimmt Gott. Das ist wie der Zündschlüssel, die Initialzündung, oder? Das ist der bisschen Glauben, den du hast. Und mit dem bisschen Glauben kommst du zu Gott und sagst, wenn es dich wirklich gibt, dann hilfst du mir. Und er macht aus dem etwas Grosses. Es ist nicht dein Glaube, der die Mauer überkommt. Es ist das, was Gott macht. Da sehen wir noch den
Glaube
Weg.
Oder nicht glauben. Ich glaube, sagt der Vater in Markus 9, hilf meinem Unglauben. Wir machen dir Folgendes. Okay, ist es jetzt das oder ist es das? Wir als Schweizer wollen es wissen. Ist es jetzt Glaube oder Unglaube? Dann nimmt der Herrgott einen Stift und sagt, vergiss deine Kreisli. Weißt du, was bei mir gilt? Ich male eine Ellipse. Und die hat zwei Brennpunkte. Es ist gerade beides. Es ist Glaube, wo das Menschliche darf beinhalten, weil ich ein barmherziger... Ja, aber das ist doch ein Durcheinander. Das ist gut. Easy. Ruhig. Es gibt nur andere Sicht auf verschiedene andere, auch biblische Themen. Wirst du erst stehen können, wenn du Ellipse zeichnest. Aha. Für dich, Gott, gibt es nur eine andere Sicht. Genau. Ja, aber der Abraham, ja, das hat gelacht, Sarah auch gerade. Aber weisst du was? Ich habe gemerkt, in welche Richtung das sie zielen und das hat gelangt. Und plötzlich hast du Platz im Gebet und darfst ruhig sagen, ich glaube auch.
Die Apostelgeschichte. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, Gott um Hilfe für den Gefangenen zu bitten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten, während zwei andere vor der Zelle Wache hielten. Ich denke, da bei dem Petrus sehen wir das ein bisschen wieder. Das können schlafen in Christus. Das geborgen sein in Christus. Und draussen ist gemein und betet für ihn. Und das hat vielleicht eben bei ihm bewirkt, dass er die Ruhe gefunden hat. Und wir wissen auch, wie das weitergeht. Es ist ein Engel gekommen, hat ihn aus der Gefangenschaft befreit. Er ist zu dieser Gruppe gegangen von Christen, die beten, und die sagen, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Ein riesen Glaube. Und das sind die ersten Christen gewesen. Oder? Wo du das Gefühl hast, leck, dann ist noch alles möglich gewesen, oder? Sie beten, dann passiert es, dann sagen sie, das kann ja gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Habe ich auch schon mal erlebt. Da bin ich an ein Open Air gegangen, einfach mit so Kollegen, da war ich frischgläubig. Und dann ist ein Film gelaufen von Pink Floyd. Der hat live in Pompeji ist das gewesen. Und dann hat man da so, ich habe gemerkt, es ist etwas Ungutes. Es ist da kein guter Geist drin. Es ist etwas eigentlich Dämonisches. Also ich habe Angst bekommen. Die kommen normal bei einem Film nicht Angst über und schon gar nicht. Das war nur ein Musikfilm gewesen. Also die haben ein bisschen Musik gemacht und die haben ein bisschen Bilder gezeigt von Pompeji, wo man so gesehen hat, Leute, so Statuen und so. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist etwas Ungesundes. Und dann habe ich so gebetet und gesagt, Jesus, schalt das ab. Und dann macht es vorne so, und dann ist Ruhe. Der Film hat einfach gehört, dann ist er im Führer und dann hat er so gesagt, Sie haben ein technisches Problem, Sie wissen nicht, an was das liegt. Und dann habe ich gesagt, das kann gar nicht sein. Und im gleichen Moment, das macht, ist der Film wieder weitergelaufen. Und das ist doch ein bisschen das, oder? Aber das ist ihnen auch passiert, nicht nur mir. Eine ganze Gemeinde, oder, von den Christen, die Jesus noch kennt haben, sagt, und er soll frei werden im Namen von Jesus, brechen wir die Ketten ab vor dem Petrus und so. Dann steht er vor der Tür und sagt, kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Also da sind wir in guter Gesellschaft mit unserem Glauben. Oder? Da sehen wir das Menschliche, das Eigene. Oder wenn wir sagen, kann gar nicht sein.
Aber das sind doch die ersten Christen, die erste Gemeinde. Das muss ja Wahnsinnsglaube sein. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass Gott schon wieder etwas einfädelt. Dein Glaube hat jetzt Platz. Komm, nutzen. Senfkornglaube. Die Texte stehen in dem Heft. Berge versetzender Glaube. Was ist denn das? Es ist das, wo wir in dem Dschungel, auf dem Dschungelweg gemerkt haben. Senfkornglaube, was ist es? Senfkorn ist damals als der kleinste Körnli gewesen. Sömri, 1 Millimeter. Aber Senfkorn wird 2,5 bis 3 Meter. Was heisst das, wenn ihr sagt, look, Senfkornglaube? Das heisst, du hast etwas Einfaches. Es ist fast ein bisschen lächerlich. Fast ein bisschen simpel. Es vertreibt dein Menschsein, dein Menschliche. Wow, was da kannst du. Berge versetzender Glaube ist so, wie wir jetzt ein bisschen kennengelernt haben, während wir dann Leute über die Schulter geschaut haben. Es ist erstens nicht eine Konzentration auf den Inhalt mit dieser blöden Idee, ich muss mir den Inhalt jetzt genau so vorstellen. Und nur wenn ich das nie aus irgendeinem Mentalen verliere. Nein, es ist Ausrichtung, Gott, du kannst. Zweitens, es ist ein Festhalten, dass im Wort, du hast gesagt. Es geht sogar so weit, dass ich sagen kann, ob du das und wie du das wirst erhören, das ist dein Problem. Ich kann sogar darauf verzichten. aber du kannst und du hast gesagt, das ist das Senfkörnige. Und drittens, du hast Platz, auch mit dem Unsicheren, Menschlichen, Abwägenden, wieder Erschreckenden.
Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ein schwacher Mensch wie wir. Ein schwacher Mensch wie du, wie ich. Mit seinem einfachen Gebet zu einem grossen, starken Gott. Und wir kennen die Geschichte von Elia. Der Glaubensheld, der ist nicht von einem hoch zum nächsten hoch. Oder? Er war fast ein bisschen manisch-depressiv, wenn du so schaust. Er hatte ein mega hohes und dann hatte er ein mega tiefes. Und in dieser Schwachheit ist Gott gekommen. Und er hat gesagt, mal, das Gebet unterstütze ich. Mal, durch das Gebet kann mein Wille auf dieser Erde Frucht bringen. Durchkommen, der Wille Gottes. Durch so einen schwachen Mensch. Durch so ein einfaches, schwaches Gebet. Und da können wir uns auch wieder sehen. Letztens habe ich jemandem eine CD gegeben, wo einfach unter anderem viel Zeugnis hat. Und dann hat er gesagt, eigentlich, was er sagt, ist schon richtig, aber es ist irgendwie gleich gelogen. Weil du hörst ja nur Zeugnis von den Wundern, die passiert sind. Das kann vielleicht eine falsche Sicht geben, oder? Wir hören selten Zeugnis, wo einem Führer steht und sagt, gestern habe ich im Fall mega gebettet und es ist nichts passiert. Du hörst ja selten so Zeugnis. Also ich zumindest. Höre ich nie. Und wenn man natürlich nur die Sachen sagt, die Gott auch gemacht hat, kommt man vielleicht wie ein falsches Bild über, dass Gott immer alles so macht, wie es sich gerne hat. Und dann bete ich und dann trifft es nicht ein. Oder? Also, wenn man nur die positiven Sachen aufzählt, dann hat man vielleicht wirklich, sieht man halt nicht die ganze Wahrheit. Und bei diesen Glaubenshelden beim Hebräer 11, da ist das ein bisschen so. Da sieht man nur, was sie alles Tolles gemacht haben. Aber wie lange das gegangen ist, bis der Mose zu der Wüste rausgekommen ist, 40 Jahre, das sieht man vielleicht nicht im ersten Moment. Wie lange das er gekämpft hat. Wie lange das Elia irgendwo war mit diesen Raben zusammen, das sieht man nicht, wenn man nicht genau schaut. Und dann gibt es vielleicht ein bisschen eine Verfälschung von dem Bild. Und dann hat man das Gefühl, ja, wenn der betet, dann klappt es immer. Ja, der sagt ja nur das, was nicht geklappt hat. Oder? Und darum ist es ein bisschen wichtig, jetzt, dass wir jetzt haben können anschauen können, was das denn eigentlich für Leute sind, die Glaubenshelden. Die sind genau die gleichen Helden wie du und ich. Das sind Menschen wie du und ich. Menschen mit ihren Schwachheiten, mit ihren Unfähigkeiten, mit ihren Sünden auch. Aber wir haben alle den gleichen Gott. Den Gott, der alles machen kann. Und zu dem dürfen wir gehen. In unserer Schwachheit, in unserem Unglauben auch, in unserer Unfähigkeit. Und um das geht es ja gerade. Weil wenn du immer alles selber machen kannst, wird Gott nicht gross. Gott wird dann gross, wenn er sich an dir gross erweisen kann. Oder wenn man sagen kann, der hat er nie geschafft. Aber Gott in seinem Leben, da siehst du irgendwie Gott, dass er etwas machen konnte aus dieser Person, dass er etwas gewirkt hat. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das sind eigentlich zwei Sachen. Wir glauben also erstens, dass es Gott gibt. Das ist meistens nicht das Problem. Die meisten Christen glauben, dass es Gott gibt. Schwieriger wird es dann schon an dem Punkt, wo steht, dass er es gut meint mit uns, dass er ein Belohner sein wird. Dort haben wir schon ein bisschen mehr Mühe. Aber es gehört eben zusammen. Wenn du glaubst, dass es Gott gibt, aber er es nicht gut meint mit dir, dass er dir kein Belohner wird sein, dass er dich nicht wird belohnen für das, was du machst, dann hast du eben Mühe, zu Gott zu kommen und ihn zu fragen, du könntest mir nicht bitte, hilf mir in diesem Bereich. Oder du siehst, wie meine Eltern zum Beispiel krank sind oder wie sie noch nicht gläubig sind oder was immer. Könntest du da schauen? Und die Frage, könntest du da bitte schauen? Oder könntest du das machen für mich? Das hat doch etwas mit dem Glauben zu tun, dass wir glauben, dass Gott eben gut ist und ein Belohner wird sein. Oder? So wie Sarai auch, die gesagt hat, aber Gott hat es doch gesagt. Er hat doch verheißen. Auch wenn ich schon 90 bin. Sie hat sich nicht auf sich verlassen, sondern sie hat eben geglaubt, dass Gott gut ist und ein Belohner wird sein. Dass Gott gut ist und ein Belohner wird sein. Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Und dass du ein Belohner wirst sein. Und dass du unsere Gebete, egal wie schwach das die tönen vielleicht, dass du die ernst nimmst. Dass kein Gebet von uns einfach spurlos an dir vorübergeht. Sondern es berührt dein Herz. Und wie du mit dem umgehst, das ist, wie wir es gehört haben, nicht meine Sache, sondern deine. Und ich muss auch nicht alles kontrollieren, ob du die Gebete, die ich mache, erfüllst oder nicht. Weil ich dir ja vertraue, dass du es gut meinst mit mir. Dass du der bist, der wirklich weiss, was ich selber brauche. Dafür möchte ich dir jetzt danken. Amen.